Also wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo der Patient sich auf eine Psychotherapie einlässt, also ich schlage als Ärztin, als Arzt die Psychotherapie vor und der Patient sagt, ja gut, das könnte ich ja mal machen, das ist vielleicht sinnvoll für mich, dann sind wir ja schon sehr, sehr weit. Das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, man sollte noch mal wirklich erwähnen, die Erfahrungen, die die Kolleginnen und Kollegen mit den Patienten machen, sind ja oft auch schwierig und für beide Seiten, sowohl für den Behandler wie auch für die Patienten, oft auch frustrierend.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Joachim Retzbach, ich bin Redakteur bei Medical Tribune und das Thema heute sind somatoforme Störungen. Darüber spreche ich mit Dr. Thorsten Bracher. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie und Direktor der Vitos Klinik für Psychosomatik in Eltville und Bad Homburg. Herr Dr. Bracher, schön, dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen.
Danke für die Einladung.
Unklare Bauchschmerzen oder Brustschmerzen, Müdigkeit oder das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das sind sehr häufig Anlässe für einen Besuch beim Hausarzt, aber gar nicht so selten ergibt sich in der Diagnostik dann kein Hinweis auf eine zugrunde liegende Erkrankung. Ein Drittel aller Patientinnen und Patienten mit diffusen Beschwerden sollen an einer somatoformen Störung leiden, also unter körperlichen Symptomen, für die sich keine organische Ursache finden lässt. Herr Dr. Bracher, eingebildet sind die Beschwerden aber ja nicht. Wie würden Sie stattdessen erklären, was bei der somatoformen Störung passiert?
Wie Sie schon richtig sagen, eingebildet sind die Beschwerden nicht. Die Patienten haben die Beschwerden. Es ist also nicht so, dass die Patienten die Beschwerden simulieren würden, wie manchmal auch Patienten dann sagen, wenn man den Begriff somatoforme Störung oder eine entsprechende deutsche Erklärung dafür verwendet, dass Patienten sagen, ja, glauben Sie denn, ich simuliere die Beschwerden? Und dann sage ich natürlich, nein, ich denke das auf keinen Fall. Ich weiß, Sie haben die Beschwerden, aber es sind eben keine körperlich verursachten oder ausschließlich körperlich verursachten Beschwerden, sondern es sind Beschwerden, die letztendlich seelisch bedingt sind oder ganz wesentlich zumindest seelisch mitbedingt sind. Das Entstehungsmodell, was es gibt für die somatoformen Störungen, das ist ein biopsychosoziales Entstehungsmodell. Das heißt, wir haben neurobiologische Einflüsse bei der Störungsentstehung. Wir haben soziale Einflüsse, wir haben psychische Einflüsse. Und die Gewichtung der Einflüsse ist sicherlich auch von Patient zu Patient individuell unterschiedlich. Ob sozusagen mehr biologische Faktoren eine Rolle spielen, neurobiologische Faktoren, sprich auch unter anderem genetische Faktoren. Es gibt sicherlich auch eine familiäre Disposition, wobei man da auch wiederum diskutieren kann, ist das Genetik oder ist das sozusagen gelernt? Denn wir wissen, dass der Umgang mit Erkrankungen und welche Rolle Erkrankungen und das Verhalten als Reaktion auf Erkrankungen in einer Familie gepflegt werden, hat sicherlich auch Einfluss darauf, wie später Menschen mit eigenen körperlichen Beschwerden und Erkrankungen umgehen.
Wie sind die somatoformen Störungen medizinisch definiert?
Also wir richten uns in der Definition aktuell noch, muss man sagen, denn die internationale Klassifikation der Erkrankungen, die ICD-10, die wir derzeit benutzen, ist im Umbruch und wird irgendwann in der näheren Zukunft durch die ICD-11 ersetzt werden. Aber aktuell nutzen wir noch die ICD-10. Und da ist die somatoforme oder sind die somatoformen Störungen, man muss eigentlich im Plural sprechen, denn es gibt nicht die eine somatoforme Störung, sondern es ist eine ganze Gruppe von Erkrankungen definiert. Ich fasse es mal so umgangssprachlich zusammen als länger anhaltende, meistens auch mehrere körperliche Beschwerden. Also in der Regel ist es nicht nur eine einzige, sondern es sind eigentlich meistens mehrere, also multiple körperliche Beschwerden, länger anhaltend, für die keine oder zumindest keine ausreichende organpathologische Erklärung gefunden werden kann.
Und was weiß man darüber, wie häufig diese somatoformen Störungen sind? Also sieht ein Hausarzt täglich vielleicht mehrere solcher Patienten, ohne es zu ahnen?
Davon ist auszugehen. Also es gibt viele Untersuchungen zu der Thematik. Wie hoch ist der Anteil von Patienten mit somatoformen Störungen in dem durchschnittlichen Wartezimmer eines Allgemeinarztes oder auch eines Facharztes? Die Ergebnisse sind jetzt nicht vollkommen einheitlich, aber ich denke, man kann seine Größenordnungen erkennen und die Größenordnungen sind schon recht eindrucksvoll. Das heißt, je nach Untersuchung, die man konsultiert oder die man zu Rate zieht, sind das so Größenordnungen von 20-40% der Patienten, die mit körperlichen Beschwerden im Wartezimmer sitzen und letztendlich streng genommen keine organische Erkrankung haben, die diese Beschwerden begründen, sondern die Beschwerden sind somatoforme Beschwerden.
Ist natürlich die große Frage, woran erkennt man diese somatoformen Störungen? Also gibt es zum Beispiel typische Beschwerden, die schon mal so einen kleinen Hinweis darauf geben, es könnte somatoform sein? Gibt es vielleicht bestimmte Patientengruppen, bei denen diese Störungen häufiger auftreten als bei anderen? Also sind mehr Jüngere oder Ältere betroffen, mehr Männer, mehr Frauen?
Also die somatoformen Störungen sind häufiger bei Frauen anzutreffen, sodass das Hauptalter, in dem die Erkrankungen erstmals auftreten, liegt statistisch gesehen so zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr. Aber das heißt natürlich nicht, dass jüngere Menschen, sprich Jugendliche, junge Erwachsene oder auch Menschen in den mittleren Lebensjahren nicht erstmalig daran erkranken können. Das ist ja, wie gesagt, eben nur Statistik. Und das eine Symptom oder die absoluten Hauptsymptome, von denen man sagen könnte, okay, die sind jetzt wirklich Indikatorsymptome für das Vorliegen einer somatoformen Störung. Wenn diese Symptome bestehen, kann ich das zweifelsfrei von einer organischen Erkrankung differenzieren. Die gibt es letztendlich, muss man sagen, nicht, sondern es ist praktisch so der Symptomquerschnitt und der bisherige Verlauf, der in die Richtung weist und der dann sozusagen den Kollegen, die Kollegin hoffentlich auf den Weg führen wird und auf den richtigen Pfad führen wird, zu erkennen, dass es eben doch sich um eine somatoforme Störung handeln könnte und jetzt nichts rein organisch Bedingtes.
Und zwar?
Die Patienten kommen oft mit relativ unspezifischen Beschwerden. Also unspezifisch meint, sie kommen jetzt mit zum Beispiel Schmerzen, die in verschiedenen Körperbereichen gleichzeitig auftreten. Also im Bewegungsapparat zum Beispiel an verschiedenen Stellen. Jetzt nicht isoliert, jemand kommt und sagt, mir tut das Knie weh und zwar das rechte. Und dann ist es, und die Frage, wie lange ist das denn schon so? Ja, das ist jetzt seit 6 Wochen, tut mir also permanent das rechte Knie weh. Wenn jemand so eine Beschwerde vorträgt, kann ich natürlich als Arzt jetzt nicht zweifelsfrei darauf schließen, dass der jetzt sicherlich irgendeine Kniepathologie hat und auf keinen Fall was Somatoformes, aber es wäre eher untypisch. Patienten kommen eben meistens doch mit einem bunteren Bild von Symptomen, sprich zum Beispiel Schmerzen an verschiedenen Stellen des Bewegungsapparats, unspezifische Verdauungsbeschwerden, wo dann sozusagen von der Nahrungsaufnahme mit nachfolgender vielleicht leichter Übelkeit bis zu Schmerzen während der Verdauung oder Unwohlsein während der Verdauung bis hin dann zu Durchfällen eben verschiedene Beschwerden vorliegen oder sie kommen mit urogenitalen Beschwerden, das heißt Brennen beim Wasserlassen, aber auch vielleicht häufiger Harndrang, vielleicht auch noch Beschwerden oder Funktionsstörungen im Bereich der Sexualität. Also es ist häufig eine Kombination verschiedener, sagen wir mal, relativ unspezifischer Körpersymptome, bei denen jetzt der Arzt nicht sofort gleich sagen würde, ja gut, das hört sich ganz glasklar an, wie eine Blaseninfektion beispielsweise oder wie eine Lumboischalgie und ach ja, sie haben vorgestern einen Kasten Wasser gehoben und sich dabei ungünstig bewegt, jetzt tut ihnen der Rücken weh oder das ist letzte Woche gewesen. Das ist relativ eindeutig. Patienten kommen eben doch meistens mit, wie gesagt, bunteren Bildern von Beschwerden, mit verschiedenen Beschwerden, eher unspezifisch, oftmals auch schon länger anhaltend. Oft ist ja auch die Konsultation der Ärztin, des Arztes gar nicht die erste Konsultation in dem Kontext, sondern sie waren schon bei anderen Kolleginnen und Kollegen bringen vielleicht sogar eine ganze Unterlagenmappe mit, was schon gemacht worden ist oder wo sie schon gewesen sind. Das können so Anzeichen dafür sein, dass das eben möglicherweise in Richtung somatoforme Störung geht.
Haben Sie ja schon gesagt und wir haben schon gehört, es ist eine letztliche Ausschlussdiagnose. Es gibt keine organische Ursache, die gefunden wird. Eine Frage, die sich sicherlich stellt, ist, wie tief muss man denn graben oder was muss man alles ausgeschlossen haben, bevor man von einer somatoformen Störung sprechen kann? Man möchte ja auch nichts übersehen.
Ja, das ist natürlich das Problem an der Sache. Als sorgfältig arbeitende Ärztin oder Arzt will man genau das vermeiden. Ich will nichts übersehen. Ich will mir nicht selber vorwerfen müssen oder vorgeworfen bekommen, dass ich jetzt das Magenkarzinom, um mal eine ganz bedrohliche Diagnose zu nennen, das Magenkarzinom eben nicht erkannt habe, sondern letztendlich gesagt habe, ja, das ist wahrscheinlich nichts wirklich Ernstes. Sie haben in der letzten Zeit viel Stress gehabt und deswegen haben Sie die Magenbeschwerden. Und dann stellt sich eben nach einiger Zeit raus, oje, ist es doch eben was Bedrohliches, ist das Magenkarzinom. Das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und das führt sicherlich auch zusammen mit den Forderungen der Patienten, die oft eben doch recht drängend sind bezüglich diagnostischer Abklärungen, dazu, dass eben häufig auch viele Untersuchungen gemacht werden, auch invasive Untersuchungen gemacht werden. Und das ist dann doch oft eine relativ lange Zeit, dauern kann, bis doch klarer wird, es handelt sich möglicherweise um eine Symptomatik, die mehr psychogen verursacht ist, als organisch verursacht ist. Und das kann ich natürlich in erster Instanz, sage ich jetzt mal, beim ersten Patientenkontakt sicherlich nicht sofort auch erkennen. Und bin natürlich als Ärztin, als Arzt auch bemüht, wie gesagt, nichts zu übersehen. Also man muss schon ein Gefühl für die Patienten entwickeln. Man muss sozusagen einen Zugang zu den Patienten finden. Und wenn man so eine Vermutung hat, dass es da vielleicht auch seelische Einflüsse geben könnte, muss man versuchen, durch entsprechende Gesprächsführung zu eruieren, ob da was dran sein könnte. Also ob es tatsächlich psychische Einflüsse geben könnte oder vielleicht am Ende sogar die Psyche der Hauptverursacher der Beschwerden ist.
Haben Sie da einen heißen Tipp, wie man dieses Thema anschneidet? Sie sind ja selbst Psychiater, Psychotherapeut. Sie wüssten bestimmt, wie Sie das auf die richtige Art und Weise ansprechen, aber haben Sie vielleicht für Ihre hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen ein paar Hinweise dazu, wie man das Thema anschneiden könnte?
Die Hausärztinnen und Hausärzte, die ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe und mit denen wir auch durchaus enger zusammenarbeiten, weil es häufiger Kontakte gibt, da habe ich den Eindruck gewonnen, die haben schon auch, die sind jetzt natürlich nicht ausgebildet in Psychotherapie, das ist klar, oder die meisten jedenfalls, aber die haben schon ein ganz gutes Gespür für ihr Gegenüber, für ihre Patienten. Und wenn sozusagen das innere Messinstrument hinsichtlich, da könnte eine psychosoziale Belastung bestehen, anschlägt, wenn man so den Eindruck hat, okay, mit dem Patienten ist über die reine Beschwerde, die er mitbringt, hinaus, da ist noch irgendwas, da ist noch mehr im Busche sozusagen. Jetzt nicht im organischen Sinne, sondern im psychischen Sinne. Dann sollte ich versuchen, das Gespräch in die Richtung auch zu lenken. Jetzt nicht ausschließlich, das mögen die Patienten oft gar nicht, wenn man sozusagen zu schnell in die Psychoschiene einschlägt und die Organschiene verlässt. Da sind meine persönlichen Erfahrungen auch nicht gerade günstig. Selbst wenn die Patienten eben bei mir in der Psychosomatik landen und man dann ja annehmen müsste, ja, sie wissen ja, wo sie jetzt sind und dass wir uns eben mit der Psyche befassen. Aber wenn man da zu sehr mit der Tür ins Haus fällt und sagt, ja, ich glaube, das ist alles seelisch bedingt und jetzt gucken wir mal, wie es mit ihrer Seele aussieht, dann provoziert man eher ablehnende Reaktionen und gewinnt die Patienten nicht für das, was man eigentlich ihnen vermitteln will. Also eine behutsame Herangehensweise, bei der man sozusagen Fragen stellt, die letztendlich die Antworten offen lassen. Also nicht jemanden festlegen mit einer geschlossenen Frage, so nach dem Motto, na, ich glaube, Sie haben bestimmt Sorgen und deswegen tut Ihnen doch der Magen weh, oder? Das wäre eine ungünstige Gesprächsführung. Aber ich kann natürlich auch ins Gespräch einfließen lassen, ohne den Magen und auch die Frage nach eventuell bestehenden organischen Erkrankungen völlig aus dem Blick zu verlieren, kann ich natürlich auch fragen, wie es denn jetzt gerade im Moment so im Bereich Beruf aussieht, ob es da gerade irgendwie in der letzten Zeit vielleicht besondere Anforderungen gab, besondere Belastungen, wie es im familiären Umfeld aussieht, ob es Sorgen gibt, die den Patienten vielleicht besonders drücken zurzeit. Das kann man ja alles mal vorsichtig mit ansprechen. Aber man muss natürlich sagen, dafür brauche ich Zeit. Und das ist ja in der heutigen Arzt-Patienten-Begegnung auch oft Mangelware. Also da lohnt es sich schon oder würde es sich lohnen, sich auch mal für den Patienten etwas Zeit zu nehmen. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass ich allen allgemeinärztlichen Kolleginnen und Kollegen hier einen Vorwurf machen will und sagen, sie nehmen sich alle viel zu wenig Zeit für die Patienten. Auf keinen Fall, aber ich weiß ja, wie die Realität aussieht und unter welchem Zwang auch Medizin betrieben wird und unter welchen Voraussetzungen. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich komme jetzt mit dem Patienten, mit der Patientin irgendwie nicht so weiter. Wir haben jetzt, da sitzt jemand, der hat immer wieder irgendwie Verdauungsbeschwerden, Magenbeschwerden, ein Protonenpumpenhemmer hat irgendwie nicht so richtig angeschlagen. Eine Magenspiegelung ist vielleicht sogar schon mal gemacht worden, ohne irgendwie wegweisendes Ergebnis. Der Patient hat aber immer noch die Beschwerden und möchte eigentlich ganz gerne, dass ich ihm helfe. Dann sollte ich mal überlegen, ob ich vielleicht so einen Patienten mal etwas mehr Zeit widme, ihn vielleicht nochmal einbestelle zu einem weiteren Termin, vielleicht zu einem Randtermin, wo man auch mal noch ein bisschen mehr Ruhe vielleicht hat und sich etwas mehr Zeit nehmen kann und dann mal mit dem Patienten reden und versuchen zu gucken, gibt's denn da mögliche psychische Einflussfaktoren, die das Ganze ausgelöst oder zumindest wesentlich mitbedingt haben könnten.
Wenn man nun die Vermutung hat, etwas könnte somatoform bedingt sein und die Patientin, der Patient sich auch auf eine psychotherapeutische Behandlung einlässt, wie sieht diese Behandlung aus? Was geschieht dort? Und wie sind die Erfolgsaussichten einer psychotherapeutischen Behandlung?
Also wenn wir jetzt mal schon an dem Punkt sind, wo der Patient sich auf eine Psychotherapie einlässt, also ich schlage als Ärztin, als Arzt die Psychotherapie vor und der Patient sagt, ja gut, das könnte ich ja mal machen, das ist vielleicht sinnvoll für mich, dann sind wir ja schon sehr, sehr weit. Das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, man sollte nochmal wirklich erwähnen, die Erfahrungen, die die Kolleginnen und Kollegen mit den Patienten machen, sind ja oft auch schwierig und für beide Seiten, sowohl für den Behandler wie auch für die Patienten, oft auch frustrierend. Die Patienten kommen mit einer Erwartung und die Erwartung heißt, Behandler, finde bitte meine Erkrankung und zwar meine körperliche Erkrankung raus. Die Ärzte sind in aller Regel zunächst natürlich erstmal auf das Erkennen körperlicher Erkrankungen geeicht und dann geht sozusagen unter Umständen der verhängnisvolle Weg irgendwie los. Es wird keine solche körperliche, zumindest die Beschwerdesymptomatik wirklich erklärende körperliche Erkrankung gefunden. Patienten sind enttäuscht, Behandler sind unter Umständen auch enttäuscht, fühlen sich vielleicht auch irgendwie hilflos oder kriegen vom Patienten so ein bisschen zurückgespiegelt, ja, sie sind vielleicht gar nicht so eine kompetente Ärztin oder Arzt, da hatte ich mir doch mehr erhofft. Das ist natürlich auch eine Sache, die man als Behandler erstmal irgendwie innerlich verdauen muss und damit umgehen muss, wenn man irgendwie den Eindruck hat, man wird da jetzt gerade irgendwie nicht ernst genommen oder in seiner Kompetenz angezweifelt. Und so schaukelt sich das Ganze unter Umständen hoch, bis hin dazu, dass man vielleicht auch ärgerlich wird auf den Patienten, denkt, jetzt sitzt der schon wieder vor mir, kann der nicht mal zu jemand anderem gehen oder soll doch mal irgendwie nur alle 3 Wochen in die Praxis kommen und nicht jede Woche. Und so ist das unter Umständen eben eine ungünstige Interaktion, die sich da entwickelt. Bis hin dazu, dass wir entweder der Behandler auch, sagen wir mal, Signale gibt, die dem Patienten schon deutlich machen, okay, ich bin hier eigentlich jetzt nicht mehr so erwünscht, oder der Patient eben dem Behandler Signale gibt, dass er ihn als Behandler eigentlich nicht mehr akzeptiert oder eben mit den Füßen abstimmt und zum nächsten Behandler geht und das wieder von neuem beginnt. Oder der primärärztlich tätige Kollege, also die Allgemeinärztinnen, Allgemeinärzte überweisen dann eben zu Fachärzten aller möglichen Disziplinen, Gastroenterologen, Neurologen, Orthopäden, Rheumatologen, wo auch immer hin. Einerseits natürlich um den Wünschen des Patienten, man möge doch endlich seine Erkrankung diagnostizieren, Rechnung zu tragen, auch nichts zu übersehen, da sprachen wir jetzt schon davon, aber es ist sicherlich auch manchmal der Wunsch mit im Boot, auch den Patienten jetzt mal eine Weile irgendwie nicht mehr zu sehen und das Ganze an jemand anderen abzugeben, an die Spezialistin oder den Spezialisten, die sich kümmern sollen. Also die Interaktion zwischen Arzt und Patient, es schaukelt sich dann eben bisweilen hoch, die Interaktion wird ungünstiger, gegenseitige Enttäuschung findet statt, Patient geht entweder enttäuscht und oder ärgerlich zum nächsten Kollegen und die Geschichte fängt unter Umständen von vorne an. Und das ist natürlich alles ungünstig. Und sehr ungünstig ist eben auch das, was eben am Ende relativ häufig passiert, dass sozusagen die ganze Organklaviatur durchgespielt wird, also sozusagen sämtliche organmedizinischen, diagnostischen Möglichkeiten werden ausgeschöpft, etwas zugespitzt. Auch das findet manchmal statt, dass wirklich irgendwie die seltensten Untersuchungen noch gemacht werden und da noch was und dann da noch was. Und aber sagen wir mal, häufig haben die Patienten schon etliche Untersuchungen hinter sich und dass dann am Ende irgendjemand sagt, okay, wir finden nichts, dann muss das wohl psychosomatisch sein. Und das ist sicherlich für die Etablierung eines psychosomatischen Krankheitsmodells bei den Patienten eine ganz ungünstige Variante. Also wenn sozusagen das als Restkategorie gewertet wird, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier alles durchuntersucht an Organpathologie. Ja, sie haben ja nichts, außer Minimalbefunden können wir ja bei Ihnen nichts finden. Dann muss das ja jetzt wohl psychosomatisch sein. Gehen Sie doch mal irgendwie zu so einem Psychoarzt oder zum Psychotherapeuten und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, mit welcher Begeisterung und mit welcher Offenheit die Patienten dann letztendlich zu Therapeutinnen oder Fachärzten für psychosomatische Medizin oder zu Psychiaterinnen oder Psychiatern gehen. Also da fühlen die sich dann halt auch unter Umständen oder nicht nur unter Umständen, sondern sehr häufig auch irgendwo abgeschoben, so nach dem Motto, okay, jetzt sind wir hier mit unserem Latein am Ende, jetzt gehen sie halt mal dahin. Das erhöht sicherlich jetzt nicht die Compliance. Schön wäre es, gut wäre es, um da nochmal drauf zurückzukommen, wenn Ärztinnen und Ärzte bei solchen Patienten, bei denen sie relativ bald den Eindruck gewinnen, okay, das könnte was Somatoformes sein, zumindest könnte das mit irgendwie im Boot sein, die Gesprächsführung eben offen gestalten, wenn sie eine Simultandiagnostik, um es etwas hochtrabend zu sagen, machen würden, bei der sie sozusagen die Organerkrankungen nicht aus dem Blick verlieren, die möglichen Organerkrankungen nicht aus dem Blick verlieren, aber eben die seelischen Belastungsfaktoren, die bestehen können, ob aktuell oder auch aus der Biografie des Patienten, eben auch nicht aus dem Blick verlieren, sondern auch denen Aufmerksamkeit schenken und die in den Gesprächen auch mit erfragen oder zumindest eben anklingen lassen, dass es solche geben könnte und dann dementsprechend auch mal eine Frage stellen und dem Patienten auch ein Erklärungsmodell irgendwann anbieten, was sozusagen organische wie auch psychische Faktoren beinhaltet. Und ich sage jetzt mal in meinen Worten, dem Patienten sagt, okay, lassen Sie uns doch einfach zweigleisig fahren. Lassen Sie uns doch zweigleisig fahren. Der Mensch ist ja nun immerhin auch, besteht ja aus Körper und Seele. Und lassen Sie uns doch sozusagen sowohl nach Ihrem Körper gucken, den lassen wir jetzt nicht außer Acht. Da gucken wir schon, dass wir die wichtigsten Dinge auch mal abgeklärt haben. Aber lassen Sie uns doch auch danach gucken, ob vielleicht Ihre körperlichen Beschwerden auch was mit Ihrer Seele zu tun haben könnten und Ihr Körper sozusagen auf seelische Belastungen auch mit reagiert und Beschwerden dadurch entstehen können. Denn da kann man ja auch durchaus auch Krankheitsmodelle liefern, die auch sozusagen was Organisches auch mitvermitteln, also dass bestimmte Organe wie der Gastrointestinaltrakt eben auch ganz eng mit dem zentralen Nervensystem verwoben sind, dass es da sozusagen neuronale Vernetzungen gibt, dass das nicht einfach unabhängig voneinander abläuft, sondern dass die Dinge auch zusammenhängen und dass deswegen sozusagen Wechselwirkungen bestehen von oben nach unten, von sozusagen von der Psyche und vom Gehirn runter in die Peripherie, zum Beispiel zu den Verdauungsorganen, wie auch in umgekehrte Richtung, und dass das Ganze eben ein System ist, was miteinander kommuniziert und zusammenhängt. Und wenn man das irgendwie ergebnisoffen formuliert, wenn man sagt, lassen Sie uns doch danach schauen. Ich bin kein Hellseher, ich weiß nicht von Anfang an, was Sie haben. Ich will Sie da auf nichts festlegen, aber lassen Sie uns die beiden Wege gleichzeitig beschreiten und gucken, was wir auf dem Weg sozusagen finden. Dann lassen sich Patienten auch, nicht immer natürlich, aber doch relativ häufig auch auf dem Weg mitnehmen und lassen sich darauf ein, auch da zu gucken, ob es da Einflussfaktoren geben könnte. Und dann kann man sehen, ob man vielleicht auch irgendwann, ohne jetzt zu sagen, ja, Sie sind ja psychisch krank, Sie brauchen jetzt eine Psychotherapie, ob man vielleicht den Patienten dafür gewinnen kann, dass er zum Beispiel psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, gar nicht mit der Aussage, Ihre Magenbeschwerden sind ganz eindeutig nur seelisch bedingt und Sie brauchen jetzt unbedingt eine Psychotherapie, sondern vielleicht auch mit der Einladung oder mit der Sichtweise, ich denke, dass Ihre Magenbeschwerden auch was mit Belastungen, mit psychischen Belastungen zu tun haben. Vielleicht würden Sie ja auch davon profitieren, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie jetzt eine Zeit lang sehr offen und professionell reden können und auch Sorgen, die sie haben und Nöte, die sie vielleicht plagen, auch sehr offen jemanden mitteilen können, der jetzt nicht zu ihrem engeren Bezugsrahmen gehört. Und das funktioniert oft recht gut, natürlich nicht immer. Also ich muss auch sagen, die Patienten teilweise haben natürlich auch eine sehr verhärtete Sichtweise auf reine Organen, Verursachung und sind dann mit so einem Angebot nicht zufrieden und wollen halt nochmal zu einem Spezialisten gehen, der dann hoffentlich endlich feststellt, dass sie irgendeine bis dato noch von niemandem entdeckte Stoffwechselstörung haben jetzt zum Beispiel.
Und die Patienten, die sich auf so eine psychotherapeutische Behandlung oder Mitbehandlung einlassen, da wäre nochmal die Frage, gibt es da für die Somatoformstörung spezielle Therapieformen oder Angebote oder was hilft, nachdem man dieses Störungsmodell, vielleicht dieses duale Störungsmodell etabliert hat? Wie geht's dann weiter sozusagen? Womit hilft man den Patienten?
Also es gibt nicht die eine Psychotherapie für somatoforme Störungen, weil es gibt eben auch nicht die eine somatoforme Störung und nicht die eine Ätiologie der somatoformen Störung, also nicht den einen Entstehungsmechanismus. Wie gesagt, die Störungsentstehung ist multifaktoriell, heterogen, biopsychosozial und je nachdem, was da für Einflüsse vorgelegen haben oder vorliegen, muss auch eine Psychotherapie entsprechend angepasst werden. Also es gibt häufig, das habe ich vorhin, glaube ich, noch nicht erwähnt, man findet häufig bei den Patienten, die im Lebensverlauf unter somatoformen Störungen leiden, findet man häufig frühe Kindheitsbelastungen. Also das sind häufig Menschen, es ist nicht zwangsläufig so, aber ich sage, es ist häufig, es sind häufig Menschen, die zum Beispiel in den Verlust eines Elternteiles bewältigen mussten. Ob durch Krankheit, Tod, Scheidung der Eltern, wie auch immer, also Verlust eines Elternteiles. Es sind häufig Menschen, die in ihrer Kindheit emotional vernachlässigt worden sind oder die Gewalterfahrungen gemacht haben oder bei denen die Familien in sehr, sehr prekären und das Familienklima prägenden wirtschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen sind oder wo es gravierende Beziehungsabbrüche gegeben hat, ob durch Flucht oder Vertreibung oder welche Ursachen auch immer. Also es sind oft große Belastungen in der Kindheit feststellbar. Und je nachdem, was das natürlich für eine Belastung gewesen ist, muss auch die Psychotherapie entsprechend angepasst sein. Also wenn es jetzt darum geht, dass jemand früh Gewalterfahrungen gemacht hat, Traumatisierungen erlebt hat, im schlimmsten Fall vielleicht sexuell traumatisiert worden ist, dann sieht natürlich eine Psychotherapie anders aus als bei demjenigen, der vielleicht zwar in relativ behüteten und geordneten Verhältnissen aufgewachsen ist, wo aber beispielsweise ein Elternteil sehr, sehr ängstlich war, vielleicht auch große eigene krankheitsbezogene Ängste auch immer hatte und dem Kind oder den Kindern dann eben vermittelt hat, oje, oje, das Leben ist wahnsinnig gefährlich und an jeder Ecke kann dir irgendwas passieren. Und Krankheit ist sozusagen ein ständig drohendes Damoklesschwert, was über uns allen schwebt. Und wenn man krank wird, dann wird's ganz schlimm. Es ist ja sozusagen auch das Lernen am Modell, wenn ich mit Elternteilen aufwachse, die so eine Sichtweise auf das Leben, auf die Welt und auf Krankheiten vermitteln, dann prägt das natürlich. Dementsprechend müsste dann eine Psychotherapie anders konzipiert sein als eben zum Beispiel eine Therapie bei recht früh traumatisierten Menschen.
Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass es ja vielleicht auch eine Grauzone gibt zwischen psychosomatischen und somatischen Erkrankungen. Also es gibt ja Syndrome, Krankheitsbilder, wo noch nicht ganz klar ist, wie sie entstehen. Also ich denke jetzt an das chronische Erschöpfungssyndrom oder auch Long-Covid, die ja wahrscheinlich somatisch auch mindestens mitbedingt sind, vielen Patienten aber eine psychotherapeutische Behandlung trotzdem hilft bei ihren Beschwerden. Wie ist da Ihre Einschätzung, wie groß ist da der psychosomatische Anteil zu werten?
Das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich sagen. Denn es fällt im Einzelfall immer schwer, da wirklich eine Gewichtung vorzunehmen. Also ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren, wie lange machen wir mit Corona jetzt rum? 3 Jahre, ja. Ich habe schon einige Patienten gesehen mit Post-Covid-Zuständen oder auch jetzt Post-VAC, also sozusagen nach der Impfung Zuständen, die dann den Post-Covid-Zuständen ähneln. Wo auch unter uns Ärztinnen und Ärzten, die sich damit beschäftigen, irgendwie uneinheitliche Auffassungen bestehen, inwieweit das jetzt nun psychisch oder organisch ist, was die Patienten an Symptomatik bieten. Und es ist im Einzelfall sicherlich sehr, sehr schwer, da eine Quantifizierung vorzunehmen und zu sagen, ja gut, ich glaube, das ist 50-50 oder das ist 30-70 oder wie auch immer. Das ist meines Erachtens nach überhaupt nicht möglich. Was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel bei Patienten mit Chronic Fatigue Syndrom, also CFS oder Post-Covid Erkrankte, ich kann nur über die sprechen, die ich natürlich persönlich gesehen habe. Also ich kann jetzt gar nicht den Anspruch erheben, dass meine Aussage jetzt allgemein verbindlich wäre, sondern ich muss aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz sprechen. Es sind oft Patienten, die ich jetzt bisher erlebt habe mit solchen Zuständen, die eine relativ hohe Leistungs- und Funktionsorientierung prämorbid hatten. Also Leute, die unter Umständen beruflich erfolgreich sind und sich immer sehr engagiert haben, beruflich sich gute Positionen erarbeitet haben, die eben entsprechend leistungsorientiert sind und die dann durch zum Beispiel ein Post-Covid-Syndrom sozusagen aus dem bisherigen Leistungsmodus rausgerissen werden und für die das dann sehr schwierig ist, damit umzugehen, dass ihre Leistungsfähigkeit krankheitsbedingt eingeschränkt ist. Und da mischen sich dann natürlich sozusagen organische Dinge, die wir ja auch noch gar nicht so richtig verstehen, um jetzt beim Post-Covid-Syndrom zu bleiben. Da scheinen ja immunologische Faktoren eine Rolle zu spielen und vaskuläre Faktoren und so weiter. Also da gibt's ja auch Befunde, die wir aber doch in der Gesamtheit noch nicht wirklich alle kennen und auch nicht das Gesamtbild so sehen können. Aber es gibt eben auch psychische Faktoren. Und dass dann vielleicht ein Patient, der sozusagen bei einer sehr hohen Leistungsorientierung und Erfolgsorientierung da rausgerissen wird aus diesem Modus, nicht mehr so leisten kann, unter Umständen dann eben auch in eine seelische Krise gerät und damit auch wiederum die, ich sage jetzt mal Grunderkrankung, nämlich das Post-Covid-Syndrom vielleicht als belastender erlebt und die Symptomatik als ausgeprägter erlebt, als vielleicht der Patient, der prämorbid keinen so besonders hohen Leistungsanspruch hatte und eher sowieso immer etwas gechillter, wie man heutzutage sagt, unterwegs war. Das kann man sich vorstellen.
Zum Abschluss, Herr Bracher, wenn es eine Sache gäbe, eine Information, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern oder Ihren hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema somatoforme Störung noch mit auf den Weg geben möchten, was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass man den Patienten bei denen man den Eindruck hat, es könnte in diese Richtung eine Problematik bestehen, in Richtung seelische Mitverursachung, dass man denen versucht, mal im Rahmen dessen, was auch in der ärztlichen Sprechstunde möglich ist, etwas Zeit zu widmen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, vielleicht irgendwie mal eine ruhigere Randzeit den Patienten als Termin geben, wo man auch mal 5 Minuten mehr Zeit hat und noch was über die Lebenssituation der Patienten auch erfragen kann in einer ruhigen Atmosphäre. Bewährt hat sich auch, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber jetzt möchte ich es gerne noch erwähnen, bewährt hat sich auch, dass man diesen Patienten, die ja sehr häufig die Praxen auch aufsuchen, aber dann eben immer oder sehr häufig auch, sagen wir, Beschwerde veranlasst, die Praxen aufsuchen. So nach dem Gusto, heute ist es wieder besonders schlimm, deswegen sitze ich in der Praxis, dass man die aus der Schiene rauskriegt und sagt, okay, wir machen jetzt regelmäßige Termine, bitte kommen Sie irgendwie einmal in der Woche donnerstags um 16 Uhr zu mir beispielsweise oder alle 2 Wochen. Also dass das sozusagen so diese Akuität gar nicht mehr oder diese scheinbare Akuität der Symptomatik gar nicht mehr so eine Rolle spielt und man den Symptomen so hinterherläuft, sondern dass man verbindliche Termine ausmacht und sagt, wir können alles in Ruhe besprechen, am Donnerstagnachmittag nächste Woche wieder um 16 Uhr, dann nehme ich mir jetzt einen Moment Zeit für Sie und dann können wir alles in Ruhe besprechen. Das ist der Sache wirklich ungemein förderlich. Und ich habe versäumt, vorhin darauf hinzuweisen, das ist mir noch wichtig, dass also in der allgemeinärztlichen Praxis sollten aber auch, sagen wir mal, abgesehen davon, dass man nach organischen Ursachen suchen sollte und die wichtigsten und vielleicht bedrohlichsten Dinge auch natürlich im Blick behalten sollte und die ausschließen sollte, sollte man natürlich die Patienten auch dafür gewinnen, dass sie Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel, indem sie wieder sich mehr bewegen. Also Bewegung ist natürlich jetzt überall immer in aller Munde, ist was, von dem sich viele sehr viel versprechen, aber es ist tatsächlich ja auch so, wer Beschwerden hat, neigt in der Regel zur Schonung. Und das ist oft das Konzept der Patienten. Okay, ich habe Beschwerden oder ich habe Schmerzen, mir ist übel oder ich habe diese oder jene Körperbeschwerde, die beeinträchtigt mich. Am besten schone ich mich und ich mache die Dinge, die ich normalerweise mache, mache ich vielleicht entweder nur noch vermindert oder gar nicht mehr. Und das ist sehr ungünstig und ist eher sozusagen eine Art Teufelskreis, weil die Schonung eher zu einer Beschwerdezunahme führt. Also die Patienten wieder dazu motivieren, auch wieder körperlicher aktiv zu werden, vielleicht auch wieder sozialer aktiv zu werden, trotz Beschwerden. Also jetzt nicht immer auf dem Sofa zu bleiben in der Hoffnung, okay, ich gehe dann wieder raus oder ich gehe dann wieder mit meinen Freunden weg oder unternehme etwas, wenn meine Beschwerden weg sind, weil der Tag, an dem die Beschwerden weg sind, der wird vielleicht erstmal gar nicht eintreten. Also bleiben Sie dann immer auf dem Sofa und gehen nie mehr mit den Freunden weg. Also bitte die Patienten versuchen, schonend zu motivieren und dafür zu gewinnen, bitte machen Sie wieder was, was für Sie freudvoll ist, was Sie gerne tun, was vor diese Beschwerden so eingesetzt haben, was gut für Sie gewesen ist. Dafür die Patienten gewinnen. Dann kann man natürlich auch Physiotherapie verordnen. Physiotherapie ist wirksam, weil sie natürlich einerseits auch den Bewegungsapparat stärkt, weil sie Bewegung bedeutet, aber auch, weil sie den Patienten wieder, wenn sie Übungen erlernen und auch selber durchführen können, auch wieder ein Gefühl vermittelt davon, dass sie selber Einfluss nehmen können. Das ist nämlich ganz wichtig. Sie müssen das Gefühl oder sollten das Gefühl, das Erleben haben, okay, ich kann mit meinem Verhalten, mit meinem Handeln auch Einfluss auf meine Befindlichkeit nehmen. Positiv Einfluss auf meine Befindlichkeit nehmen. Also Physiotherapie wäre auch gut. Bewegung, sagte ich. Freudvolle Aktivitäten, sehr gut. Ideal wäre, die Patienten dafür motivieren, zum Beispiel ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Achtsamkeitsübungen. Da wird ja inzwischen einiges angeboten, von den Krankenkassen angeboten, von den Volkshochschulen angeboten. Es gibt diese digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGAS, die teilweise solche Techniken auch vermitteln. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Auf YouTube kann ich mir alle möglichen Entspannungsübungen anschauen und kann da mitmachen. Also die Patienten auch dafür motivieren, Entspannungstechniken zu praktizieren.
Herr Dr. Bracher, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die vielen praxisnahen Hinweise und Tipps. Danke, dass Sie Gast in unserem Podcast waren.
Ich bedanke mich für die Einladung nochmal und freue mich drauf, vielleicht nochmal Gast sein zu dürfen irgendwann. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass auch Sie das Thema interessant fanden und Sie einiges für sich und Ihren Praxisalltag mitnehmen konnten. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes zur Folge. Wenn Sie mehr O-Ton Allgemeinmedizin hören möchten, abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Weitere Berichte zu somatoformen Störungen und anderen Themen finden Sie unter www.medicaltribune.de.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.